Begrüßung und für die Vorstellung, wenn man das alles hört, was Sie da vorgetragen haben. Da wird einem sozusagen als Betroffener, eine Betroffene mir fast schaurig. Sie haben davon gesprochen, dass ich in Brasilien studiert habe. Ich spreche ja natürlich auch Portugiesisch deshalb. Und es gibt im Portugiesischen oder Brasilianischen ein sehr schönes Sprichwort. Quando a esmola de demais, o pobre desconfia. Also, wenn das Almosen zu groß ist, dann wird der Arme misstrauisch. Sie haben mich gelobt und gepriesen und mir ein Almosen, großes Almosen zuteil geben lassen. Und ich als Armer, als Betroffener muss natürlich jetzt gucken, wie ich damit umgehe, weil Sie Erwartungen geweckt haben, von denen ich natürlich jetzt mich anstrengen muss, sie einzulösen. Aber ich werde mir Mühe geben. Das Thema heute Abend, Rüstungsexporte, der Streit in der deutschen Friedenspolitik. Ich habe dem einen Untertitel noch gegeben, zur Anatomie eines Disputes. Denn der Vortrag meines Themas heute, der Streit in der deutschen Friedenspolitik, ist ungewöhnlich. In politischer Hinsicht kann man natürlich froh sein, wenn in der Friedenspolitik gestritten wird, denn das ist zunächst ein Zeichen von Vitalität. Da rührt sich irgendwas, da ist nicht Friedhofsruhe, sondern da ist Bewegung. Und es ist ein Zeichen, Streit ist für mich immer ein Zeichen von Vitalität. Es wird um den Kurs gerungen, es werden Mittel abgewogen, man muss über mittelfristige, kurzfristige Ziele und Effekte reden und vor allem muss man Nebenwirkungen und Risiken in Rechnung stellen. Und das Ganze soll jetzt am Beispiel der Rüstungsexporte heute Abend zum Thema gemacht werden. Dabei ist unbestritten, dass Rüstungsexporte, Sie haben das angedeutet, ein politischer Aufreger erster Güte sind. Die Gegner der gegenwärtigen Rüstungsexportpolitik sprechen von Skandalen, von Tabubruch, von einem Wechsel der politischen Paradigmen. Und schon kursieren Vermutungen, die Genehmigungspraxis bewege sich hin auf eine Devise Frieden schaffen mit Waffen. Sie haben den Titel meines Aufsatzes dazu zitiert. Und dann kommt natürlich der Zweifel, ob das, was man da alles vermutet, wirklich noch mit dem zusammenpasst, was Deutschland als Zivilmacht im Außendienst, in der Außendarstellung vertreten soll. Und die Gegner von Rüstungsexporten argumentieren natürlich, dass viele Konflikte, die uns heute beschäftigen, von Libyen bis Syrien, Mali oder auch Kaschmir, Afghanistan, die wären nicht so gewalttätig, wenn es nicht den ungesicherten Zustrom von Waffen gegeben hätte. Das alles spricht für einen restriktiven Kurs der Rüstungsexportpolitik. Aber wo Opponenten sind einer bestimmten Politik, da gibt es natürlich auch Befürworter. Und die Befürworter von Rüstungsexporten sagen, na ja, das ist zwar ein Aufreger, aber alles das, was Regierung und Politik da macht, auch die Verwaltung, das ist rechtens und die nutzen die Spielräume aus und wir leben in einem Rechtsstaat und da muss das gefälligst ausgemacht werden. Dann sagen die Befürworter, na ja, der Export von Waffen gehört eigentlich zu einer großen Industrie- und Handelsnation, wie Deutschland das nun einmal ist. Und da sind die Deutschen genauso normal wie die Briten, die Franzosen oder gar die Amerikaner. Außerdem sagen sie, Rüstungsexporte dienten den nationalen Interessen. Das ist ein Wort, was dann auch emotional noch aufgeladen wird. Keiner weiß so richtig, was das ist, aber alle vermuten irgendwas. Also eine Projektionsfläche und von da aus immer gut geeignet, erstmal sozusagen Gegenargumente stillzustellen. Und es gibt natürlich ein gutes Argument, dass man mit Rüstungstransfers ja auch Sicherheitspolitik betreiben könne, indem man also Partner unterstütze, die eifrig Terroristen suchen und bekämpfen. Und demgegenüber ist dann der Appell an Menschenrechte gut und schön, aber der verliert an Bedeutung, wenn die nationale Sicherheit auf dem Spiele steht. Sie sehen schon diese vorläufige Phänomenologie, also Untersuchung des Erscheinungsbildes dieses Streites, weist auf eine hohe Polarisierung der Auseinandersetzung hin. Aber immerhin, die Intensität des Streites zeigt auch, es muss wohl irgendetwas sein, was nicht mit dem Export von Waschmaschinen oder Druckmaschinen oder BMWs oder Mercedes oder sonst irgendwas gleichzusetzen ist. Waffen- und Rüstungsgüter sind Güter, über die der Staat eine bestimmte Kontrolle, eine bestimmte Steuerung sich vorbehält, sonst würde darüber nicht gestritten. Das ist die politische Seite des Themas, was Sie mir heute aufgetragen haben. In akademischer Hinsicht fordert die Feststellung die Streit in der deutschen Friedenspolitik auf, sich eben der Anatomie dieses Disputes zuzuwenden, also zu fragen, worüber wird gestritten, wie wird gestritten und wofür steht dieser Streit. Dabei gehe ich von, wenn ich das jetzt dann im Weiteren ausführe, von drei Annahmen aus. Die erste Annahme ist, ich glaube, dass der Streit um Rüstungsexporte, so dass Sie auch in den Medien verfolgt haben, im Bundestag nachvollziehen konnten, der ist so heftig, weil es einen eklatanten Mangel an Transparenz gibt. Keiner weiß eigentlich genau, was da abläuft. Entsprechend regt man sich darüber auf. Und damit zusammenhängend glaube ich, oder gehe ich von der Annahme aus, glaube ist der falsche Ausdruck, ich gehe davon aus, dass der Streit um die Rüstungsexporte die allgemeine Unklarheit der deutschen Außenpolitik im Augenblick reflektiert. Man weiß nicht so recht, wie das mit Libyen ist, wie ist das denn mit Syrien, was machen die Deutschen denn mit Saudi-Arabien, was machen sie mit Indien, was machen sie mit dem afrikanischen Kontinent, von Südamerika redet ja im Augenblick keiner mehr. Das alles wabert irgendwie vor sich hin und diese Ungewissheiten konzentrieren sich dann in diesem Streit pro und contra Rüstungsexporte. Wenn Sie so wollen, ist es kein Stellvertreterkrieg, aber ein Stellvertreter-Schauplatz für die Unklarheiten über den Kurs der deutschen Außenpolitik insgesamt. Das ist die erste Annahme, die meinen Überlegungen zugrunde liegt. Die zweite Annahme ist die, dass die Politik nicht nur bei den Rüstungsexporten, aber auch ganz eklatant dort ihre Kontrollkompetenzen verliert. Die Genehmigungspraxis für Rüstungsausfuhren ufern aus, weil die Rechtslage nicht nur sehr komplex ist, sondern auch widersprüchlich ist. Und wir haben bei der Rüstungsexportthematik das Problem, was auch an anderen Stellen auftaucht, dass nämlich das Legalitätsprinzip, also zu tun, alles was rechtsmäßig ist, das Legitimitätsprinzip aushebelt. Das heißt, es wird nicht mehr gefragt, ob etwas sinnvoll ist, sondern es wird nur noch entschieden danach, ob etwas richtig oder rechtens ist. Und diese Balance verschiebt sich zunehmend hin zu dem Legalitätsprinzip. Und dann in diesem Zusammenhang auch, was wir auch in anderen Konflikten, die Sie in dieser Vorlesungsreihe behandelt haben, die Verantwortlichkeit für dieses Geschehen ist außerordentlich diffus. Es fehlt an einer politischen Steuerung und die Rüstungsexportpolitik, das werde ich im weiteren Verlauf erklären, die hat kein Gesicht. Und wenn ich mir die übrigen Themen Ihrer Konfliktanalysen, die Sie in diesen Wochen montags immer hier vorgeführt bekommen haben, ansehe, ist das in sehr vielen aktuellen Konfliktlagen so, dass man eigentlich nicht weiß, ja, wo kann ich anrufen, wer ist haftbar zu machen? Wer ist sozusagen dran? Und das ist hier in der Rüstungsexportpolitik mit ein Teil des Problems. Ja, und dann die dritte Annahme, ist wirklich ein neuer Kurs in der Rüstungsexportpolitik zu identifizieren. Es spricht vieles dafür. Aber grundlegend kann man das erst nachweisen, wenn man den Trend über mehrere Jahre hinweg identifizieren kann. Und damit will ich schon darauf hinweisen, Sie werden nachher einige Zahlen hören, das rauscht dann ein bisschen, aber auch das ist der Versuch, das Problem zu justieren und einzuordnen. Aber wie immer valide diese Annahmen auch ausfallen, so ist von vornherein klar, die Rüstungsexportpolitik ist ein Prüfstein und wird ein Prüfstein sein für die Bedeutung friedenspolitischer Kriterien. Ich möchte deshalb in vier Schritten jetzt im weiteren Verlauf vorgehen. Anatomie im Sinne von aufdecken, systematisieren und vergleichen. Ich bin ein großer Tatortfreund und warte natürlich immer auf die Szenen, wenn der Gerichtsmediziner kommt und ganz schnell irgendwelche Schmauchspuren hat oder Würgemerkmale oder irgendwelche Mageninhalte. Dabei wird aber das ganze mühsame Geschäft der Anatomie eigentlich übergangen. Der Gerichtsmediziner müsste ja eigentlich erstmal die ganzen Körperdecken aufklären, den Kopf aufsägen, die Zähne genau untersuchen und so weiter und nicht gleich unter den Fingernägeln irgendwelche Faserpartikel identifizieren. Das ist das Letzte. Aber der Tatort hat es dann immer eilig, denn der Kommissar muss ja davon eilen. Und insofern kommt mir diese Szene immer zu kurz. Es geht also bei der Anatomie um das Aufdecken, also zunächst im physischen Sinne Aufdecken. Dann geht es um das Systematisieren, indem man Sachen einordnet. Und dann geht es um das Vergleichen, also von dem, was hat man, was hat man daneben, was hat man vorher gehabt, was kann man erwarten, was kommen kann. Ja, das ist also im Sinne Anatomie und ich will das in vier Schritten tun. Erstens will ich klären, wovon reden wir eigentlich, wenn von Rüstungsexporten die Rede ist. Dann will ich informieren über das, was man über Rüstungsexporte weiß. Dann will ich etwas über die Komplexität im dritten Schritt der geltenden Normen und Verfahren sagen. Und schließlich will ich Postulate des friedenspolitischen Imperativs durchdeklinieren und das Ganze dann in einem fünften Schritt Fazit, wie sich das für einen akademischen Vortrag gehört, zusammenfassen. Ja, zu dem ersten Teil, wovon ist die Rede? Wenn wir von Rüstungsexporten reden, dann haben wir immer die Vorstellung, das sind die Güterzüge, die vielleicht auch hier durch Marburg fahren, auf denen dann irgendwelche Panzer festgezurrt sind und vielleicht mit einer Regenplane, dass man nicht so genau erkennen kann, was es ist. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil, was alles zu dem Rüstungsexportkomplex geht. Die Rüstungsexportpolitik bezieht sich auf die Steuerung der Weitergabe von Gütern, von Dienstleistungen und Wissen. Also Güter, Dienstleistungen und Wissen gehören dazu. Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich die Panzer, die Schiffe, die Hubschrauber, die Gewehre. Aber wir haben auch Waren, die mittelbar Militärzwecken dienen. Also zum Beispiel Panzerketten, optische Einrichtungen wie Ferngläser, Periskope, Radaranlagen, Steuerungsgeschichten, Kommunikationsmittel. Das sind also Rüstungsgüter oder Komponenten. Dann haben wir drittens die sogenannten Dual-Use-Güter. Das sind Güter, von denen Sie zunächst nicht wissen, ob sie für militärische Zwecke bestimmt sind oder für zivile Zwecke, also zum Beispiel eine Klimaanlage. Die können Sie sowohl in ein U-Boot einbauen, in einen Panzer, aber auch in einen Container, der neben einer Solaranlage in der Wüste steht. Das können Sie der Klimaanlage als solches nicht ansehen. Wichtiger ist dann eher schon das Format. Wo passt denn so ein Bauteil eigentlich rein? Damit fängt häufig schon die Recherche an, dass man schon an dem Zustand, an dem Profil eines Bauteils erkennen kann. Oder wenn bestimmte Bauteile irgendwo an Orte zusammenfließen. Also als Gaddafi Ende der 80er Jahre angefangen hat, mit deutscher Hilfe eine Chemiewaffenfabrik aufzubauen, da hat er eben über verschiedene Kontakte oder hat die libysche Regierung über verschiedene Kontakte Komponenten unterschiedlicher Art zusammengekauft. Die einzelne Komponente selber war relativ harmlos. Aber wenn man dann Listen aufstellen konnte, was für Komponenten sie alles hatten, dann merkte man, da braut sich irgendetwas zusammen. Denn wenn man 1 und 2 und 3 und 4 und 6 und 7 und 8 und 9 zusammenführt, dann kommt irgendetwas zustande, was dann eben doch nicht so gut ist. Das war dann endete dann in der berühmten Raptor-Affäre und der gute deutsche Mittelstand, der ja für die Produktion unserer technischen Hochleistung verantwortlich ist, der saß dann ziemlich in der Klatsche. Fall Imhausen aus Emmendingen im Baden, ein friedlicher Ort, wo man mit dem Zug durchfährt, gibt es guten Wein. Ja, da war auf einmal das Zentrallabor für Gaddafis Chemiefabrik zu verorten. Also Sie merken, Dual-Use-Güter ist eine ganz heikle Angelegenheit. Das nächste, was dazu gehört, sind Gerätschaften, um überhaupt Waffen herzustellen. Auch die sind zunächst mal vergleichsweise harmlos. Aber manche, vor allem die Älteren unter Ihnen, erinnern sich, es gab in Geisenheim, das ist hier vom Vordertaunus, die lange eine bundeseigene Firma, die Fritz Werner hieß. Und Fritz Werner stellte keine Waffen her, sondern stellte Gerätschaften her, um Munition zu fabrizieren. Das heißt, die Fabrik selber war vergleichsweise harmlos. Nur, wenn man die Fabrik dann exportierte oder die Stücke, die da von Fritz Werner fabriziert wurden, dann konnte derjenige, der das bekam, eben selber Munition herstellen. Und Fritz Werner war im Bundeseigentum, aber das hinderte nicht daran, dass Fritz Werner auch der DDR Maschinen verkaufte, sodass die DDR dann auf Bundeseigentum gefertigten Maschinen für die Warschauer Pakttruppen Munition anfertigen konnte. Also Sie merken, das nimmt dann manchmal etwas skurrile Wendungen an. Das macht einen Teil des Unterhaltungswertes aus, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Herr Ackermann, Sie fragten mich vorhin, warum man sich damit beschäftigt. Es hat manchmal diese skurrilen Formen. Es hat auch manchmal etwas von Jean Le Carré, der sich sehr gut in diesem ganzen Milieu auskennt. Und man kann sehr viel über die Mechanismen des internationalen Rüstungshandels erfahren, wenn man auch diese Art von politischer, hochwertiger politischer Kriminalliteratur liest. Aber das ist eben nur die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite ist die Brutalität, um die es hier geht, und die Frage, unter welchen Bedingungen man sich damit, welchen Bedingungen man diese Waffe unter Kontrolle hält. Gut, aber das war sozusagen die Frage, warum man sich damit beschäftigt, und die skurrile Seite hat dann manchmal etwas Erheiterndes in dem Ganzen. Ja, dann kommen natürlich etwas, was auch eher im Verborgenen passiert, das sind sogenannte Materialpakete, die exportiert werden. Auch das hat in Deutschland eine lange Geschichte. Die deutschen U-Boot-Bauer waren die nicht nur während des Zweiten Weltkrieges berühmt, sondern auch sehr schnell danach wieder. Und es gab dann auch eine Reihe von Staaten, die diese deutschen U-Boote kaufen wollten oder U-Boote aus deutscher Fertigung kaufen wollte. Und die Alliierten hatten aber dem deutschen Waffenexport und der deutschen Waffenproduktion Schranken auferlegt. Und dann ersannen sich die klugen Leute im Industriekontor Lübeck, wo dann diese ganzen U-Boote entworfen und entwickelt wurden, die Idee der sogenannten Materialpakete. Das heißt, man exportierte gar nicht mehr das ganze U-Boot, sondern es gab eine Sektion und noch eine Sektion, dann kam die Turmsektion und dann kam noch eine Sektion, da war der Motor drin, und dann kam noch eine Sektion, da war hinten das Steuer drin. Und das alle wurde Stück für Stück dann auf einen Frachter geladen und nach Argentinien gebracht. Das war also das erste Beispiel, aber auch in andere Länder, und dann dort wieder zusammengeschraubt. Und das hat sich heute als ein ganz wirksames Instrument entwickelt, sogenannte Module zu exportieren. Vor allem aufstrebende Industriestaaten importieren eben diese Materialpakete, die sie dann auf ihren eigenen Werften, in ihren eigenen Fabriken herstellen und zusammenfügen, und dadurch, dass auch das Know-how erwerben mit der ganzen Technologie, mit der ganzen Funktionsfähigkeit, aber auch Einblick in die ganze Entwicklungskonstruktion bekommen. Damit sind wir schon sehr schnell bei dem rüstungsrelevanten Wissen, nämlich die Technologien und die Blaupausen. Und schließlich, Deutschland verkauft ja nicht nur neue Panzer, sondern auch gebrauchte, alte. Und die müssen dann noch wieder aufgewertet werden, wie das so schön heißt. Das heißt, dann kommen dann neue Geschütze rein, neue Panzerketten, neue Motoren, neue Klimaanlagen und alles Mögliche. Und das sind sogenannte Veredelungsexporte. Das heißt, wenn jetzt nach Indonesien 80 Leopardpanzer geliefert werden sollen, die aus niederländischen Beständen kommen, dann werden die natürlich auf dem Weg nach Indonesien in Kassel Station machen, bei Krauss-Maffei-Wegmann, und da also sozusagen veredelt und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Also Sie merken, das Stichwort Rüstungsexporte ist komplexer, als die allgemeine Rede suggeriert. Nun, das alles, worüber wir reden, befindet sich auf einem schwankenden Boden, denn kein Mensch weiß genau, wie viel Waffen wirklich die deutschen Grenzen jedes Jahr überschreiten. Die Zollbehörden und das Statistische Bundesamt ermitteln nur die Transfers von Rüstungsgütern, die als Kriegswaffen eingestuft werden. Ich komme nachher auf die Unterscheidung zwischen Kriegswaffen und Rüstungsgütern. Das ist etwa ein Drittel des deutschen Rüstungsexports. Das heißt, zwei Drittel der Rüstungsausfuhren werden beim Überschreiten der Grenze nicht erfasst. Das kann man sich eigentlich in unserem Überwachungsstaat, wagt man ja kaum noch in den Mund zu nehmen, dieses Wort, kann man sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Aber das ist so. Im Gegenteil, alles, was wir an Zahlen haben, sind sogenannte Genehmigungswerte. Das heißt, das sind die Werte, die rüstungsexportierende Unternehmen angeben, wenn sie um die Erlaubnis für einen Rüstungstransfer nachsuchen. Dann sagen sie, dieses Gewehr, dieser Panzer, dieses U-Boot oder irgendwas, das sei eben so und so viel wert. Nun wissen wir, das fängt ja schon bei Autos an und bei Waschmaschinen, man weiß eigentlich nicht, warum eine Waschmaschine 400 Euro kostet und ein Auto 15.000 Euro kostet. Die Summe, oder man weiß nicht, wie der Preis zustande kommt, ob das die Materialkosten sind, ob das die Werbungskosten sind, ob das die Personalkosten sind. Wir kriegen einfach runde Preise vorgesetzt und können sagen, naja, der VW Käfer, der hat mal 4.000 Mark gekostet, als Herr Becker und ich jung waren. Und ein VW Golf, der kostet aber heute 15.000 Euro oder 12.000 Euro. Wie verhält sich das eigentlich zueinander? Also Sie merken, wir befinden uns in dieser ganzen Preisdiskussion schon von der Geschichte der Preisbildung her auf einem sehr schwankenden Boden und dann noch sehr viel mehr bei Rüstungsgütern, wo man sowieso nicht weiß, womit soll man das denn eigentlich vergleichen. Ich meine, einen Volkswagen können Sie noch mit einem Kia vergleichen oder mit einem Renault in der gleichen Ausstattung. Dann können Sie sehen, na gut, bei dem einen knallt die Tür etwas lauter, bei dem anderen etwas leiser, bei dem einen sind die Knöpfe aus weichem Plastik, bei den anderen aus harten, also das kann man noch irgendwie abschätzen. Aber wenn Sie Waffen haben, da gibt es eigentlich keine Vergleichsmöglichkeiten. Zumal Sie die Waffen ja auch nicht sozusagen in der Standardausrüstung kaufen können, sondern meistens kommt ja noch was dazu. Entweder kriegen Sie noch ein Servicepaket oder Sie kriegen ein Veredelungspaket oder Sie kriegen ein Schulungspaket oder Sie kriegen ein Garantiepaket, dass Sie 20 Jahre lang einen Wartungsvertrag haben oder wie auch immer. Und das wird auch alles zusammengepackt und das Ganze wird dann zum Teil noch in Ihrem Empfängerland zusammengeschraubt. Also das wankt alles hin und her und das macht die ganze Statistik und die ganze Rechnerei, auch von den Zahlen, über die ich nachher rede, außerordentlich schwierig, das überhaupt zu materialisieren. Und insofern, das trägt dazu bei, dass dieses ganze Streit über Pro- und Kontra-Waffenexporte sich auf einem schwankenden Boden bewegt. Und die offiziellen Stellen sagen ja in der Regel auch nicht so richtig, was denn da eigentlich ist. Also wenn es jetzt um Panzerlieferungen an Katar geht, da wird mal von 200 gesprochen, da wird mal von 100 gesprochen, da wird eine Summe in die Welt gesetzt, dann das Industrieunternehmen Rheinmetall gibt auf einmal bekannt, der Auftrag hätte ein solches Volumen, das würde aber über viele Jahre sich erstrecken. Ja, dann weiß man auch nicht, was wird denn eigentlich wann, zu welcher Zeit, in welchem Zeitraum abgewickelt. Also Sie merken, das ist alles eine wabbelige Angelegenheit und das trägt mit zu der Skandalisierung dieses Problems bei. Und wenn Sie in die deutsche Geschichte jetzt der Bundesrepublik vor allem zurückschauen, dann werden Sie sich erinnern oder werden Sie sehr schnell finden, dass sehr viele Skandale, politische Skandale in Deutschland etwas mit Waffenhandel zu tun gehabt haben. Entweder haben sie da angefangen oder sie hatten einen Seitenaspekt. Also das ist irgendwie eine skandalträchtige Angelegenheit. Also eine der letzten ist ja die Geschichte mit dem Herrn Schreiber. Sie werden sich vielleicht erinnern, das ist ein Waffenhändler, etwas undurchsichtiger Herkunft, aber das ist eine kleine Wurst. Der hat Verkehrsschilder früher an Straßenverkehrsämter verkauft und hat irgendwie eine Pizzafabrik entwickelt und eine Nudelpresse. Also Sie merken, das ist irgendwie ja so ein kleiner Unternehmer eben, deutscher Mittelstand. Und der ist aber sozusagen jetzt als Etikett für eine der größten Schmiergeld-Affären geworden, in die natürlich eine unserer tragenden Staatsparteien, ich werde den Namen nicht nennen, wirklich bis zum Hals drin gesteckt hat und ja hat dem Parteivorsitzenden seinen Parteivorsitz gekostet. Der Ehrenvorsitzende ist auch ausrangiert worden, kommt jetzt in der Jubelfeier, wird er wieder reingeschoben. Also Sie merken, das ist alles und der Präsident des des Bundesnachrichtendienstes Fahls war in diese ganze Affäre verwickelt. Das stinkt wirklich gen Himmel. Gut, der arme Herr Schreiber hat seine Hände auch schmutzig gemacht, aber eigentlich ist er zum Sündenbock eines sehr viel größeren Syndroms geworden. Und das alles hängt aber mit dieser vagen Information und der fehlenden Transparenz zusammen. Ich komme jetzt zu dem zweiten Punkt. Was kann man über deutsche Rüstungsausfuhren wissen? Wenn wir uns die Zahlen für 2011 angucken, und das ist die letzte Zahlenbasis, die offiziell zur Verfügung steht. Wir sind jetzt Mitte 2013. Sie haben das Ende des Sommersemesters, Herr Becker, schon ausgerufen oder angekündigt, also Mitte 2013. Und wir hantieren immer noch, was Rüstungsexporte angeht, mit den Zahlen von 2011. Also wir haben praktisch 18 Monate Blackbox, schwarzes Loch und wissen nicht, was in dem passiert ist. Also wir gucken aber nochmal auf die Zahlen von 2011. Dann kann man in der Tat sagen, da ist wohl irgendwie ein Hebel umgelegt worden. Aber ich sagte ja schon vorhin, das kann man erst beurteilen, wenn wir die Zahlen für 2012, 2013 sehen. Immerhin wurden 2011 Einzelausfuhrgenehmigungen in der Höhe von 5,4 Milliarden Euro erteilt, sogenannte Sammelausfuhrgenehmigung, komme ich gleich drauf, in Höhe von 5,3 Millionen. Also das sind relativ große Beträge, wenn man das vergleicht mit dem, was in den Vorjahren angezeigt war. Und Die Werte der Einzelausfuhrgenehmigungen sind um 14% gestiegen, in Drittstaaten sogar um 66%, in Entwicklungsländer um 37%. Sie merken, dann gibt es einen merkwürdigen Ausreißer, diese sogenannten Sammelausfuhrgenehmigungen. Das sind Ausfuhrgenehmigungen im Rahmen von Rüstungskooperationen. Also wenn deutsche Firmen mit französischen Firmen oder südafrikanischen Firmen oder thailändischen Firmen oder Firmen in Singapur kooperieren, zum Beispiel beim A400, das ist Militärflugzeug, Transportflugzeug, und Rüstungsgüter mehrmals hin und her geschickt werden müssen, dann beantragt man eine Sammelausfuhrgenehmigung. Da muss man nicht jeden einzelnen Transfer einzeln registrieren lassen, sondern geht das pauschal. Die sind von 2010 auf 2011 um 630% gestiegen. Das ist natürlich eine exorbitante Steigerung, die eigentlich jeden Statistiker vom Stuhl fallen lassen. Und da hat man nachgefragt, ja, da sagt das Bundesausfuhramt, das BAFA in Eschborn, da hätte es ein Problem mit der Datenerfassung gegeben im Jahr davor und man hätte jetzt in 2011 die Daten nacharbeiten müssen. Und ich beschäftige mich, das hat Herr Becker ja einleitend schon gesagt, nur vergleichsweise lange mit dieser Thematik. Und mich hat sehr gewundert, dass das eigentlich keinen Aufschrei gegeben hat, wie da schlampig mit Daten umgegangen wird. Also wenn Sie denken, was sonst alles erfasst wird und erfasst werden kann, dann fragt man sich, wie kann eine Behörde, die über die Genehmigung von Rüstungsexporten hantiert, ein solches Problem mit seiner Datenverarbeitung haben, dass Anträge von 2010 nicht angemessen bearbeitet und registriert werden können. Na gut, Sie merken, auch das trägt natürlich zur Skandalisierung und zum Unterhaltungswert dieser Geschichte bei.